Noch im Oktober in diesem Jahr war zu lesen, niemand im Westen weiß, ob sie überhaupt noch leben, die 8 wegen angeblicher christlicher Missionierung inhaftierten Mitarbeiter der karitativen Organisation Shelter Now. Niemand wusste im Oktober noch, ob sie überhaupt leben. Das sind Menschen, die im Auftrag Gottes einen karitativen Dienst übernommen haben. Und man vermutete eigentlich, ging davon aus, dass diese Leute, diese Christen zum Tod verurteilt würden. Und Georg Taumann arbeitete jahrelang in Pakistan. Und vor wenigen Monaten wurde er von den Taliban nach Afghanistan berufen, um dort zu arbeiten. Und dann haben sie sie gefangen. Fast unfassbar. Nun war das natürlich eine Freude. Ich habe schon gedacht, als ich gehört habe, dass die Amerikaner die Taliban vertreiben, habe ich schon mal gedacht, jetzt werden die vielleicht frei, und bin dann ins Internet gegangen und habe mal nachgeguckt, was da passiert. Und tatsächlich, diese ganze Mannschaft ist frei geworden. Es ist eine erfreuliche Sache und bestimmt auch für die Familien, für die Gemeinden, die hinter diesen Christen gestanden sind. Aber leider geht es nicht immer so erfreulich aus. So mussten kürzlich 3 Missionare, die schon 1993 in Kolumbien entführt wurden, in den letzten Monaten endgültig als tot erklärt werden. Sie galten immer noch als verschollen. Und man muss sie nun feststellen, sie sind tatsächlich ermordet worden. Und auf den Philippinen wird immer noch das amerikanische Missionsehepaar Gracia Martin Burnham von dem islamischen Extremisten Abu Sayyaf heißt Schwert des Herrn, ist nur die Frage von welchem, festgehalten. Und es ist noch völlig unklar, ob sie aus dieser Gefangenschaft kommen werden oder ob er sie köpfen wird, wie er das auch schon mit anderen Menschen gemacht hat. Glaube an Jesus geht ja für Menschen gut, solange das Ganze gemütlich bleibt. Akzeptiert sein, anerkannt sein, damit ist Jesus große Klasse. Aber wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Spott gibt, wenn sich Widerstand auftut, wenn ich nicht mehr befördert werde, weil die sagen, das ist so einer von diesen Frommen. Und wenn ich um meines Glaubens willen, um mein Leben bangen muss, was dann mit unserem Glauben? Weltweit werden Christen verfolgt und getötet. Wussten Sie, dass die am meisten um ihres Glaubens willen verfolgten Menschen auf dieser Erde die Christen sind? Wussten Sie, dass in 86 Ländern Christen ihren Glauben nicht frei praktizieren und ausleben dürfen? Und die Skala reicht dabei von rechtlicher Benachteiligung bis hin zur heftigen Verfolgung bis zum Tod. Und wussten Sie, dass täglich Christen wegen ihres Glaubens misshandelt, ins Gefängnis geworfen und getötet werden, auch heute, wenn wir hier sitzen? Der englisch-baptistische Theologe Puffson meint, Christen und Juden müssen sich auf Verfolgung einstellen, weil man sie zu Sündenböcken für kommende globale Katastrophen machen wird. Und Osama bin Laden verkündet in einem Video am 7. Oktober, das ausgestrahlt wurde im Zusammenhang mit seinen Angriffen auf die World Trade Center und Pentagon, der Krieg gegen die Juden und Christen hat begonnen. Ich habe mich nur immer ein bisschen darüber gewundert, dass man im Westen uns immer klar machen will, dass das, was hier geschieht, mit Religion überhaupt nichts zu tun hat. Aber die, die das machen, die verkünden ganz klar und eindeutig, der Krieg gegen Juden und Christen hat begonnen. Sie haben einen religiösen Krieg angefangen. Wir können uns das im Westen oft nicht mehr vorstellen, weil die Religion für uns so nebensächlich geworden ist, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass Menschen für so etwas sich investieren. Und es soll auch nach einem Menschenrechtler soll Bin Laden auch ein aktiver Förderer der Christenverfolgung sein. Abi Sayyaf, der diese Missionare festhält, hat auch Verbindungen mit dieser Bin Laden-Bewegung. In einer ganz schwierigen Zeit der Christenverfolgung schreibt Paulus: Meine Lieben, wundert euch nicht über die harte Probe, die wie ein Feuersturm über euch gekommen ist. Sie kann euch nicht unerwartet treffen. Wundert euch nicht. Vielleicht haben Sie das gesehen, haben Sie gesagt, über was sollen wir uns nicht wundern? Wundert euch nicht, wenn ihr verfolgt werdet. Wir hatten ja letzten Sonntag offiziell den Sonntag, das glaube ich seit 3 Jahren praktiziert man das in den Gemeinden, dass man einmal im Jahr besonders der Christen gedenkt, die verfolgt werden weltweit, aber sich auch Gedanken macht über die Verfolgung von Christen. Und weil wir am letzten Sonntag das Sonntagsdate hatten, habe ich das verschoben auf diesen Sonntag. Letztes Jahr haben wir es vorverschoben, jetzt haben wir es nachverschoben. Ist ja egal, wann wir uns darüber Gedanken machen. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder mal in Erinnerung rufen, was unser Glaube eben auch noch bedeutet. Nicht einfach Glaube an Jesus und dann geht es dir in jedem Fall besser, dein Leben läuft dann Karriere pur. Nein, es kann etwas ganz anderes heißen. Und deshalb sagt Petrus, wundert euch nicht über die harte Probe. Das ist ganz selbstverständlich. Die kann euch ja gar nicht unerwartet treffen. Verfolgung ist für uns Christen nie etwas Fremdes. Und wenn wir davon überrascht sind, dass Christen verfolgt werden, dann haben wir unsere Bibel noch nicht so ganz richtig gelesen. Und wir haben sie einfach selektiv gelesen. Wir haben nur immer das herausgelesen, was uns Zuspruch macht. Du bist gut, du bist geliebt und so weiter. Aber wir haben vielleicht dann nicht gelesen, was Christen alles erleben. Und wir haben vielleicht nicht ganz begriffen, was Jesus getan hat. Die Bibel berichtet nämlich außerordentlich viel über Verfolgung. Und Jesus sagt den Jüngern, was bis heute Gültigkeit hat, kein Diener ist größer als sein Herr. Wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und so viel oder so wenig sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach dem euren richten. Wer nicht damit leben kann, Außenseiter zu sein, der wird als Christ ein schwieriges Leben haben. Und er wird ganz bestimmt nicht zu diesen Christen gehören, die glücklich sind über ihren Glauben. Weil sie so gefangen sind von dem, dass sie könnten irgendwie mal ins Abseits geraten, dass sie ihres Glaubens gar nicht fröhlich sein können. Ob es uns gefällt oder nicht, wir sind Außenseiter und wir werden es bleiben. Das ist die Wirklichkeit dessen, was wir in der Schrift lesen. Wir sind nicht von dieser Welt mehr, sondern wir sind in dieser Welt. Und die Welt, die versteht uns eigentlich nicht wirklich. Das heißt aber nicht, dass wir immer Anstoß und Widerstand verursachen. Das heißt auch nicht, dass wenn es uns gut geht, dass wir etwas unternehmen müssen, dass es uns schlechter geht. Das ist eine falsch verstandene Nachfolge. Die Treue zu Jesus hat Auswirkungen auf beide Seiten. Die einen können durch diese Treue sehr erfolgreich sein, menschlich gesehen. So lesen wir im Hebräerbrief, in solchem Vertrauen kämpften sie gegen Königreiche und trugen Siege davon. Sie sorgten für Recht und durften erleben, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Sie verschlossen den Rachen von Löwen, also haben gegen Löwen gesiegt. Sie löschten glühendes Feuer aus, denken wir an diese drei Männer im Feuerofen. Sie entrannen dem Tod durch das Schwert. Sie waren schwach und wurden stark. Im Kampf wuchsen ihnen Heldenkräfte zu. Sie trieben fremde Heere zurück. In solchem Vertrauen bekamen Frauen ihre Toten als Auferstandene lebendig zurück. Alles wunderbare Sachen. Auch das ist die Wirklichkeit des Glaubens, dass wir Gottes Kraft und Allmacht erleben in einer Weise, wie man sie sonst überhaupt nicht erleben kann. Aber es gibt eben auch das andere, dass der Glaube und die Treue zu Gott in eine ganz andere Richtung führt, in die, die wir nicht gerne haben, in fürchterliche Zeiten. Andere in Israel, heißt es dann im Hebräerbrief weiter, ließen sich zu Tode foltern. Sie weigerten sich, die angebotene Freilassung anzunehmen, denn sie wollten zu einer weit besseren Auferstehung gelangen. Andere wiederum wurden verspottet und ausgepeitscht, gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, zersägt und mit dem Schwert hingerichtet. Sie zogen in Schaf- und Ziegenfällen umher, notleidend, bedrängt, misshandelt. Wie Flüchtlinge irrten sie durch Wüsten und Gebirge und lebten in Höhlen und Erdlöchern. Die Welt war es nicht wert, dass solche Menschen in ihr lebten. Das ist die andere Seite. Und die wird heute genauso ausgelebt. Und manchmal erlebt man im Verlauf eines Lebens beide Seiten nebeneinander oder miteinander. Einerseits sichtbare Siege, auf der anderen Seite vermeintliche Niederlagen. Und Paulus schreibt von seinem eigenen Leben, dass er beides kennt. Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben. Mit jeder Lage bin ich vertraut, ich kenne Sattsein und ich kenne Hungern. Ich kenne Mangel und ich kenne Überfluss. Er kennt das alles. Im Überfluss sagt er nicht, nein, jetzt muss ich Mangel leiden, auch wenn ich Überfluss hätte. Nein, er kennt beides und mit beiden Situationen arrangiert er sich, weil er weiß, beides ist möglich. Eines ist mir wichtig, ob ich Mangel oder Überfluss habe, will ich Jesus treu bleiben um jeden Preis. Wie es uns geht, als Christen liegt man in erster Linie überhaupt nicht in unseren Händen. Wir haben im Moment einfach das Glück, unseren Glauben in aller Freiheit praktizieren zu dürfen hier in Zürich. Das war auch in Zürich nicht immer so. Auch in Zürich sind schon Menschen gestorben, die an Jesus glaubten und um ihres Glaubens willen hingerichtet worden sind. Sogar ersäuft in der Limmat. Wir haben es gut und haben das Glück, es gut zu haben hier. In anderen Ländern haben Christen nicht das Glück, es gut zu haben. Sie sind nicht bessere, nicht schlechtere Christen als wir. Sie leben einfach an einem anderen Ort. Wir haben es nicht in den Händen. Und wenn sich die Stimmung in einem Volk ändert, kann das auch für uns schlagartig anders werden. Wir sehen das im Dritten Reich, wo die Juden verfolgt wurden. Da zählte nichts mehr, ob einer gebildet war oder nicht, ob er Arzt war und schon vielen Menschen geholfen hat oder nicht, ob er Fabrikant war, ob er reich oder arm war, ob er überzeugter Jude war oder nicht. Alles zählte nicht, nur einzig die Tatsache, dass er Jude ist. Und wenn er Jude ist, so wurde er zum Unmenschen erklärt. Das heißt, er ist gar nicht mehr zu achten eines wirklichen Menschen, er hat die Menschenwürde verloren und im Grunde genommen kann man mit ihm machen, was man will. So ist das abgelaufen. Und so kann das auch sein, wenn wir als Christen verfolgt werden. Nichts mehr zählt. ob wir Gutes getan haben oder nicht, ob wir bekannt sind oder nicht, ob wir studiert sind oder nicht, ob wir ein Krankenhaus aufgebaut haben und Kinderheime oder nicht, zählt alles nicht mehr. Auch unser sozialer Status hilft nicht mehr, wie viele Beziehungen wir auch immer haben mögen. Plötzlich werden die Christen als Unmenschen erklärt, die für das Wohlbefinden der Gesellschaft hinderlich sind. Eine Gefahr, die man beseitigen muss. Menschen, die stören, die nicht die Toleranz zeigen, die man erwartet. Menschen, die daran festhalten, dass Jesus für sie die wichtigste Person ist und der wahre Gott. Menschen, die festhalten, dass man nur durch Jesus gerettet wird und in den Himmel kommt, sind störend. Eine gewisse Zeit hält man das aus und plötzlich kann auch in einem Volk das Ganze umschwappen. Und plötzlich gehören wir zu den Unmenschen. In der Offenbarung wird uns eine Zeit beschrieben, wo Menschen, die sich zu Jesus halten, keine Chance mehr haben. Wer dazu bestimmt ist, heißt es dort gefangen zu werden, kommt in Gefangenschaft. Wer dazu bestimmt ist, mit dem Schwert getötet zu werden, wird mit dem Schwert getötet. Also wenn diese Menschen sagen, diese töten wir, werden sie getötet werden. Dann braucht Gottes heiliges Volk Standhaftigkeit und Treue. Da hilft dann nichts mehr, dass wir uns treffen und beten, dass wir nicht umkommen. Wenn wir hingerichtet werden sollen, werden wir hingerichtet. Es gibt keinen Ausweg. Es gibt nur eins, standhaft zu bleiben und Geduld zu üben und zu wissen, das, was uns Gott schenkt, übertrifft alles, was uns geschenkt würde, wenn wir uns von Jesus lösen. Jesus ist unser Vorbild für schwere Zeiten. An ihm sollen wir uns orientieren. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, heißt es im Hebräer, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorausgegangen ist und uns ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Denk daran, welche Anfeindung er von den sündigen Menschen erdulden musste. Das wird euch helfen, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben. Wenn wir denken, wir schaffen es nicht, dann sollen wir auf Jesus sehen. Und dann wird das uns mutig machen. Das ist eine Antwort, die uns die Bibel gibt. Warum sind Menschen eigentlich bereit, die sonst an und für sich leidensscheu sind? Und ich denke, ich weiß nicht, vielleicht 90-99% der Menschen sind leidensscheu. Auch Paulus hat nicht gern gelitten, das ist ein Irrtum. Wenn er nicht leiden musste, war er froh. Wir sind im Grunde genommen leidensscheu. Aber was ist es denn, dass Menschen, die eigentlich leidensscheu sind, für Jesus leiden? Obwohl der Ausweg einfach wäre. Sie müssen nämlich nur sagen, Jesus ist mir eigentlich egal. Dann wäre es gelaufen. Dann wären sie frei. Ich kann auch einen anderen Gott verehren. Schon wäre es vorbei. Der ganze Druck, das ganze Leiden. Die Antwort ist klar. Weil es sich lohnt, für Jesus zu leiden. Es lohnt sich, an Jesus festzuhalten. Es lohnt sich, für Jesus zu sterben. Wir sind übrigens sehr privilegierte Menschen. Als Christen. Wir haben nämlich etwas, für das es sich zu leben lohnt. Jesus. Und wir haben etwas, für das es sich zu sterben lohnt. Jesus. Viele Menschen wissen weder, für was sie eigentlich leben, noch für was sie sterben. Und unsere Gesellschaft zeigt uns dass Menschen oft ihre Grenzen suchen, indem sie Extremsportarten betreiben und mit dem Tod spielen. Dann hört man, ich will mich mal so richtig spüren, ich will spüren, dass ich lebe. Ich muss nicht da einen halben Kilometer in die Luft hinausspringen, um zu spüren, dass ich lebe. Ich weiß, dass ich lebe, weil Jesus in mir lebt. Weil Jesus mein Leben ist. Ich muss das nicht suchen, indem dass ich an die Grenze des Todes mich spiele. Wenn wir leben, sagt Paulus, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Wir haben also etwas, für das es sich lohnt zu leben. Und wir haben jemanden, für den es sich lohnt zu leben. Wir haben jemanden, für den es sich lohnt zu sterben. Unser Leben macht einen Sinn. Wir gehen nicht einfach nur so dahin und laufen ins Nichts. Was uns zum Leiden befähigt, möchte ich mal zwei Dinge uns aufzeigen. Eines ist, wir lieben Jesus und kennen ihn. Wir wissen, was er für uns getan hat. Wir können uns nicht einfach lossagen von ihm. Es geht gar nicht so einfach. Ich kann nicht einfach sagen, wenn mir einer sagt, du Jürg, komm, sag mal mit diesem Jesus, das ist einfach so ein Spleen von dir. Ja, das kann ich nicht einfach sagen. Wisst ihr warum? Es ist kein Spleen von mir. Ich lebe nun schon bald 30 Jahre mit Jesus. Kann ich doch nicht einfach sagen, ja nein, ich kenne ihn einfach nicht. Habe ich noch nie erlebt. Nein, ich kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, einfach weil ich Angst habe vor dem, was mir dann, vor dem, was dann folgt, dann weiß ich, jetzt habe ich gelogen, weil ich kenne ihn. Jesus ist für mich eine absolute Wirklichkeit. Genauso wenig, wie ich behaupten würde, meine Frau nicht zu kennen oder meine Kinder nicht zu kennen. Wenn mir jemand sagt, da ist Lilian deine Frau. Und wenn es deine Frau ist, dann schicken die dich ins Gefängnis und sagen, nein, nein, ist nicht meine Frau. Ich will nicht ins Gefängnis. Oder? Nein, dann sage ich, ja, das ist meine Frau. Und auch wenn ihr mich ins Gefängnis schickt, das bleibt meine Frau. Ich weiß genau, wann ich sie geheiratet habe. Und ich weiß genau, wie lange, dass ich mit ihr zusammengelebt habe, wenn ich es ausrechne. Das Hochzeitjahr richtig herausfinde, kann ich es ausrechnen. Aber ich weiß, wir gehören zusammen. Und ich weiß genau, welche Kinder meine Kinder sind. Weil ich war bei der Geburt dabei und ich war dabei, als sie aufgewachsen sind. Und ich kann nicht einfach dann sagen, nein, die haben mit mir nichts zu tun. Und genauso wenig kann ich einfach sagen, Jesus hat mit mir nichts zu tun. Und die Verfolgung fängt nicht da an, wo ich irgendwo ein bisschen, ja, irgendwie nicht gerade in jedem Bereich vollkommen gelebt habe als Christ, was ja nicht gut ist. Aber Verfolgung fängt ja da dann wirklich, wird sie handfest, wo ich auf den Kopf zu entweder Jesus verleugnen oder mich zu ihm stellen muss. Das können wir natürlich jetzt schon üben. Aber wer mit Jesus lebt, und wo Jesus lebt in einem Menschen, der kann Jesus nicht wirklich verleugnen. Jedenfalls eins kann ich jedem garantieren, der ihn verleugnet. Er wird wissen, dass er lügt. Das wird er wissen. Einer, der nicht Christ ist, ein Mitläufer, der nicht, wo der Heilige Geist nicht in ihm lebt, der kann das machen. Der merkt nicht, dass er lügt. Der wechselt einfach schnell seine Religion. Aber ich wechsle nicht die Religion, wenn ich Jesus verleugne, als Christ. Sondern weiß ich, dass ich lüge. Weil ich ihn kenne. Ich bin in Jesus geborgen und ich weiß, dass mich nichts von ihm trennen kann. Paulus schreibt das den Römern. Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, trotz Verfolgung, trotz Ängsten, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Nichts kann uns von Jesus trennen. Deshalb sind wir als Christen geborgen in ihm. Weder Verfolgung, noch Hohes, noch Tiefes, noch irgendetwas, noch Folter, nichts kann uns trennen. Die Liebe Gottes bleibt. Für mich ist da die Frage, solange es uns gut geht, leben wir eigentlich mit dieser Wirklichkeit? Oder stellen wir die Liebe Gottes zu uns immer in Frage, dann, wenn uns etwas Unangenehmes geschieht? Ja, mich Gott jetzt noch lieb? Jetzt habe ich da einen Unfall gehabt, jetzt habe ich einen Kratzer am Auto, da muss ich wieder 300 Franken bezahlen, habe mich den Gott lieb, warum hat er es überhaupt zugelassen? Vermutlich, weil ich nicht aufgepasst habe. Schlicht und ergreifend. Mit der Liebe Gottes hat ein Kratzer am Auto überhaupt nichts zu tun. Manchmal denke ich, wenn wir das nicht lernen zu wissen, nichts in unserem Leben kann uns von der Liebe Gottes trennen. Wenn wir schon in Kleinigkeiten die Liebe Gottes in Frage stellen, ja, was machen wir dann, wenn es dann um die großen Dinge geht? Das hat mich gefreut. Ich habe eine Sendung gesehen von drei Leuten, die Schleudertraumas hatten. Vielleicht habt ihr die auch gesehen. Und dann hat der Moderator, hat sie dann so gefragt, das sind Christen gewesen, ja, haben Sie nie in dieser Zeit, und das, die haben dann also zum Teil ganz heftige Nachteile in ihrem Leben, nie zu dieser Zeit dann an Gottes Liebe zu ihnen gezweifelt. Und das hat mich wirklich sehr gefreut. Alle drei haben gesagt, nein. Eigentlich habe ich mir diese Frage gar nie wirklich gestellt. Das ist doch super. Das finde ich einfach genial. Sie sind geborgen in der Liebe Christi. Genauso wie einem meiner Kinder oder meiner Frau etwas geschieht, das hat doch nichts zu tun, wenn sie einen Unfall haben, mit der Beziehung, die ich zu ihnen habe. Sie gehören nach wie vor zu mir. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ich hoffe, dass wir das als Christen wirklich verinnerlichen, auch in unserem Alltag. Nicht, wenn etwas nicht so läuft, wie wir denken, Gottes Liebe zu uns in Frage zu stellen. Sondern vielleicht können wir dann fragen, Herr, wie soll ich jetzt das beurteilen? Wie soll ich weitergehen? Was soll ich mit dieser Situation anfangen? Aber die Liebe Gottes steht nie in Frage. Eine größere Liebe, als er dir schon geschenkt hat, kann er dir gar nicht schenken. Nichts kann dich trennen. Und es ist eine schöne Sache, wenn es uns schlecht geht und wir sagen können, ich weiß, Jesus liebt mich. Und es ist eine schöne Sache, wenn es uns schlecht geht, jetzt mal das auf die menschliche Ebene bezogen, wenn ich irgendwo bin, und irgendwo tyrannisiert werde, in einer schwierigen Situation stecke, war das auch für mich schon ein großer Trost, dass ich weiß, Lilian, meine Frau, sie hat mich gern und sie steht zu mir. auch wenn alle anderen gegen mich sind. Das gibt mir Kraft und hat mir Kraft gegeben. Und genauso kann das in der Beziehung mit Gott sein. Das gibt uns Kraft. Wir wissen, dass wir geliebt sind. Das gibt uns Kraft, etwas durchzustehen. Nicht, wenn wir jammern. Und ein zweites, was uns hilft, wenn wir Verfolgung leiden, es hilft uns, dass wir eine klare Sicht haben für das, was kommt, für die Herrlichkeit. Paulus sagt, ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Im Vergleich zu dem, was uns erwartet, wird alles, was wir in dieser Welt noch erleiden müssen, sei es noch so schlimm, nichts sein im Gegensatz zur Herrlichkeit, die auf uns wartet, wenn wir Jesus treu bleiben. Das heißt, Christen müssen einerseits klar und eindeutig in Christus geborgen sein und auf der anderen Seite nicht einfach zurückschauen, sondern vorwärts in den Himmel. Und wisst ihr, der Blick in den Himmel, das ist kein fauler Trost. Der ist nur faul, wenn der Himmel nicht existiert. Nur dann. Aber wenn es den Himmel wirklich gibt, dann sagt die Bibel, dann kommt man durch den Glauben an Jesus in den Himmel. Man wird gerettet. Und Christen sind ausgerichtet auf diesen Himmel. Und sie wissen, und deshalb leiden auch Christen, auch wenn ich sterbe, was ich hier auf dieser Welt verliere, ist eigentlich nichts. Ich gewinne alles. Ich habe auch schon gedacht, ja, was man noch alles machen könnte im Leben. Es gibt ja viele Leute, die sind sehr gestresst im Leben, oder? Das Land muss ich noch sehen, jenes Land muss ich noch sehen, dort muss ich noch hin und so weiter. Und dann kann ich mir sagen, sage ich mir manchmal, Jürg, du musst gar nicht alles sehen. Die Welt ist so groß, alles kannst du auch nicht erleben. Da hältst du nur rum. Im Himmel ist eh schöner. Das übertrifft eh alles, was du auf dieser Welt erleben kannst. Und das meine ich nicht als Witz, das sage ich mir manchmal wirklich im Ernst. Das ist die Wirklichkeit, in der wir als Christen leben. Und wenn wir das nicht mehr tun, wenn das für uns kein Thema ist, der Himmel, dann möchte ich dich einmal fragen, ja, was hat denn Jesus für dich getan? Er hat doch genau das getan, dass er für deine Schuld gestorben ist, damit du in den Himmel kommst. Er hat die Tür in den Himmel aufgestoßen. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht das schönste Thema, über Verfolgung nachzudenken. Aber es ist ein Thema, das in der Bibel sehr häufig vorkommt. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass Verfolgung eine Selbstverständlichkeit ist. Und wir sollen uns nicht wundern, wenn wir von verfolgten Christen hören. Wir sollen uns nicht wundern, wenn in unserem Volk plötzlich einmal das Klima umschlägt und man ganz aggressiv gegen uns vorgeht. Wir sollen uns nicht wundern. Wir wissen, das kommt. Das ist eine Option, die ist immer möglich, zu jeder Zeit, überall. Kann auch schon im kleinen Familienkreis möglich sein. Dass wenn jemand nach Hause kommt und sagt, jetzt bin ich Christ geworden und ich möchte jetzt Jesus nachfolgen, dass die Familie sagt, tut uns leid, verschwinde, das wollen wir nicht bei uns haben. Wundert euch nicht, aber es lohnt sich, das durchzustehen. Es lohnt sich, Jesus treu zu bleiben. So sagt Paulus, ich meine, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Seid euch dessen bewusst. Es lohnt sich, Jesus treu zu bleiben. Ich möchte mit uns beten. Ja, Vater, Verfolgung. Und Leid, Verachtung, das ist nicht ein schönes Thema für uns. Es ist auch für dich kein schönes Thema. Du, Herr Jesus, hast das selber durchgemacht und du hast gerungen. Auch bevor du gekreuzigt wurdest, du hast selber den Vater angefleht, wenn es möglich wäre, dass dieses Leid an dir vorübergehe. Aber du hast es trotzdem auf dich genommen. Und ich möchte dir einfach danken, dass wir dich kennen dürfen. Und dass das eine Realität ist, dass das nicht einfach ein Wissen ist, ein theoretisches Wissen, dem wir nacheifern, sondern dass das eine Realität ist, dass wir mit dir leben. Und wenn wir jetzt sagen müssten, ob wir das schaffen, wenn wir verfolgt werden, eingesperrt und wenn wir gefoltert würden, weil wir an dich glauben, ob wir das aushalten, so müssten wir sagen, nee, das werden wir nie aushalten. Aber ich bin überzeugt, wir werden das. Weil du uns in diesen Zeiten nicht im Stich lassen wirst. Und weil unsere Beziehung zu dir stärker ist als alles andere. Und dass nichts uns trennen kann von der Liebe zu dir. Und hilf uns, dass wir auch heute, wo es uns gut geht, so leben, dass wir dann auch bereit sind, wenn schlechtere Tage kommen. Dass wir eine klare Sicht haben, für die Verbindung mit dir, für die Liebe, die wir zu dir haben und die du vor allem zu uns hast. Und dass wir einen klaren Blick haben, auch wenn es uns gut geht, für die Herrlichkeit, die auf uns wartet. Ich danke dir. Und wir bitten dich auch an dieser Stelle für all die Menschen, die mit uns durch den Glauben an dich verbunden sind und die leiden wegen dem Glauben an dich, dass du ihnen ganz besonders nahe bist und sie stärkst und aufrichtest. Und ihnen hilfst durch diese schwere Zeit. Dass du ihnen immer wieder die Augen öffnest für deine Herrlichkeit und für deine Liebe und Gnade. Amen.